Die meisten von uns werden in diesem Jahr wieder ihre werden in diesem Jahr wieder ihre Lohnsteuererklärung abgeben müssen. Wenn wir das gemacht haben, dann bekommen wir nach einiger Zeit vom Finanzamt ein Schreiben, in dem sie uns dann mitteilen, ob wir Geld zurückbekommen, weil wir zu viel Steuern gezahlt haben, oder ob wir sogar wieder Steuern nachzahlen müssen. Manchmal denke ich mir, es wäre doch mal schön, wenn man vom Finanzamt so einen Brief bekommen würde. Sehr geehrter Herr Zümner, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie das letzte Jahr zu wenig Steuern gezahlt haben. Normalerweise müssten Sie nun die Differenz begleichen, aber weil wir Sie lieb haben und wissen, dass Sie das Geld gut gebrauchen können, erlassen wir Ihnen den Betrag. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und freuen uns auf das nächste Jahr, wenn Sie wieder Ihre Steuererklärung abgeben. In herzlicher Verbundenheit, Ihr Finanzamt. Ihr wisst, das ist schön, aber ist nicht so. Das Schreiben vom Finanzamt ist immer sehr sachlich, nüchtern und total unpersönlich. Es ist meistens ein Brief, das irgendwie alle so und so viele Millionen Deutsche da auch bekommen. Und das Problem ist, wenn wir was nachzahlen müssen, dann haben wir keinen großen Spielraum, sondern wir kriegen einen Termin und dann heißt es, dann hast du zu zahlen bis zu dem Termin. Wenn nicht, dann gibt es eine Strafe. Das Finanzamt ist total unerbittlich. Es fordert was und wir müssen es erfüllen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so die letzten Predigten in dem Lukas-Evangelium, unserer Reihe Lukas-Evangelium, beobachtet habt oder verfolgt habt. Es geht ja immer wieder um so Abschnitte, und das ist auch heute so, wo es um Gerichtsworte geht. Gott droht ein Gericht an. Und wenn wir uns das Alte wie das Neue Testament anschauen, dann kann uns das passieren, wenn wir immer wieder diese Gerichtsworte hören, dass wir den Eindruck haben, Gott ist ja so unerbittlich wie unser Finanzamt. Und Jesus sagt ja sehr deutlich in diesen letzten Abschnitten wie heute auch, dass er wiederkommen wird. Ich komme wieder. Und er fordert uns ja auf, dass wir vorbereitet sind. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, so sagt er, dann gibt es ein gnadenloses Gericht. Und keiner von uns, keiner wird sich dem entziehen können. Und wenn wir den Text dann heute wieder hören, dann kann es uns so gehen, wir hören das und wir sind da total verunsichert. Wir haben den Eindruck, wie passt denn das zusammen? Das ist doch ein Gott der Liebe, wie kann er dann so unbarmherzig sein? Aber es steht nun mal da, wie gehen wir damit um? Und jetzt für diese Predigt, das mache ich meistens so, höre ich mir mehrere Predigten auch von anderen an, manchmal auch Leute, die total gegensätzlich zu dem, was ist, um einfach mal zu gucken, stimmt das, was ich sage? Und ich habe mir dann da auch zu Predigten angehört. Und das war interessant. Da gab es Prediger, die haben diese Gerichtsworte so rausgeholt, die sind hingegangen und haben dann richtig, so fand ich, vom Leder gezogen. Gott kommt und es kommt Gericht und bist du bereit? Und wenn nicht, dann bist du verdammt und kehre um. Man hatte nachher so das Gefühl, ach du liebes bisschen, man kriegt total Angst, man wird erdrückt. Und ein anderer Prediger, der hat beim Anstieg seiner Predigt dann so gesagt, dass er unheimlich Mühe hatte mit diesem Text und dass er ja am liebsten über einen anderen Text gesprochen hat, aber weil der dran war und er sich an das Gott Wortes hält, muss er sich jetzt diesen Text halten, ob ihm das passt oder nicht. Und er muss diese Gerichtsworte bringen. Und es sind Gerichtsworte, die Jesus hier spricht, wenn wir nachher den Text uns anschauen. Aber mein Eindruck war, und das gilt für alle Gerichtsworte, die wir lesen in der Bibel, dass etwas ganz Wesentliches vergessen wurde dabei. Und das ist mir wichtig, dass ihr das abspeichert, dass ihr versteht, sonst werdet ihr die Gerichtsworte, die so, wenn man die nur hört, isoliert hört, so eine Tendenz bekommen, dass ihr denkt, es ist ja nur Gericht, es ist ja furchtbar. Aber darum geht es nicht. Und deswegen ist für mich so mein erster Gedanke, der hat noch gar nichts mit dem Text zu tun, aber es ist ein grundsätzlicher Gedanke, dass Gottes Liebe sich auch in den Gerichtsandrohungen zeigt. Es ist Gottes Liebe, die sich darin zeigt. Das ist so der ganz wesentliche Punkt. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott jeden Menschen liebt. Jeden Menschen. Und er wünscht sich eine tiefe, innige Beziehung zu jedem Menschen, egal wie er lebt und was er getan hat. Er wünscht sich das. In der Bibel können wir immer wieder sehen, wie sehr Gott sein Volk liebt, wie er diesem Volk immer und immer wieder nachgeht, wie er um sein Volk ringt, weil dieses Volk einen völlig anderen Weg geht. Jesus spricht davon, macht deutlich, dass Gott sein Volk seit Jahrhunderten, seit er dieses Volk erwählt hat, liebt, ihm nachgeht, ständig nachgeht, umwirbt, dass das Volk aber das Problem hat, Gott abweist. Jesus sagt da, Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Oder die Worte, die Gott durch den Propheten Hesekiel spricht, die deutlich machen, dass Gott keinen Menschen richten möchte. Da sagt er, doch ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um und verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Das ist doch Liebe pur. Da spürt man doch in jedem einzelnen Wort, dass Gott nicht richten möchte. Es ist nicht seine Absicht. Er hat keinen Gefallen dafür, uns zu strafen und ihn vor das Gericht zu stellen. Oder denkt man an die Worte des Propheten Jona damals, als es um Ninive ging. Das war eine heidnische Stadt, die hatten keinen jüdischen Hintergrund. Die kannten Gott nicht. Und deswegen schenkt Gott Jona dorthin, damit er Buße oder Gericht predigt und sagt, oder Gerichtsandrohung gibt und sagt, kehrt um. Und das Volk kehrt dann um. Und der Jona hat seine Mühe damit. Er sagt, ich weiß ja eh, dass du ein gnädiger Gott bist. Und dann erklärt Gott nochmal Jona, warum er dieses Volk nicht vernichten will. Er sagt da, ich aber sollte Ninive nicht verschonen, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, noch dazu so viele Tiere. Gottes Gericht erfolgt nur dann, wenn Menschen nicht zu ihm umkehren wollen. Gericht ist nur das letzte Mittel, das Gott wählt, um Menschen dann zu verurteilen. Menschen, die gottlos, ohne Gott leben, werden verurteilt. Und auch der bekannte Vers aus Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab, damit jeder gerettet wird, der an ihn glaubt, ist doch der Ausdruck, er liebt uns Menschen. Deswegen hat er Jesus auch geschickt. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns mal hier nochmal diesen Abschnitt nachher anschauen. Jesus führt noch kein Gericht aus, er droht damit. Er sagt, das wird kommen, seid euch bewusst. Er gibt die Möglichkeit, dass die Menschen bis zu dem Gericht noch umkehren können. Gott ist für mich manchmal wie jemand, der am Straßenrand steht und wie wild winkt und wir mit unserem Auto auf einen Abgrund zufahren, den wir noch gar nicht sehen. Und er ruft, stopp, stopp, mach das nicht. Jesus muss an manchen Stellen so hart Gericht predigen, weil er uns liebt, weil es nämlich um alles geht. Es geht um unser ewiges Leben. Und deswegen ist hinter jeder Warnung, die Gott schickt, seine Liebe dahinter. Und das müssen wir sehen. Als unsere zwei Mädels noch kleiner waren, Da war es so ein warmer Sommerabend und Bea und ich haben gesagt, oh, pass mal auf, wir wollen mal so langsam sie mal dran gewöhnen, dass sie nicht mehr, dass sie auch mal merken, wenn wir wegkommen, wir kommen wieder, war dann so das Alter. Und dann haben wir ihm gesagt, wir gehen jetzt weg. Und dann sind wir eine Stunde, glaube ich, weg gewesen, kamen dann zurück. Und dann kamen wir da hinten, ich weiß, haben wir kamen runter. Und ihr Kinderzimmerfenster, das haben sie vorher nie gemacht, war sperrangelweit offen. Es war ein warmer Tag. Und unsere Mädels haben freudestrahlend und jauchzend auf der Fensterbank gestanden. Ein Stock, erster Stock. Oh, auch Bea und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und wir sind reingerannt. Und dann kommt er runter und dann haben wir erst mal mit ihnen geschimpft. Aber das haben sie überhaupt nicht verstanden. Sie waren stinkig auf uns, dass wir ihnen so den Spaß verderben wollen. Und wisst ihr, das erlebe ich, da habe ich das Gefühl manchmal. Wenn Gott droht, dann macht er das nicht, weil er uns strafen will, weil er sich Freude dran hat, uns zu strafen, sondern es geht um mehr. Es geht um Leben und Tod und deswegen ringt er um uns. Und deswegen ist jede Gerichtsandrohung, die wir lesen in der Bibel, immer mit der Liebe Gottes zu uns Menschen verbunden. Unserem heutigen Abschnitt oder den vorigen Abschnitt, haben wir gesehen, hat Jesus immer wieder zu den Jüngern gesprochen. Jetzt schwenkt er um und er spricht zu allen Menschen, die dort sind. Und man nimmt an, dass diese Menschen, die dort jetzt zusammenkommen, mehrere tausend Leute waren. Und Jesus spricht zuerst mal jetzt von den Zeichen, die Gott uns Menschen gibt. Er sagt, wenn Wolken im Westen aufziehen, sagt ihr, es gibt Regen. Und das stimmt auch, der Einstieg von der Dorothea. Wenn der Wind von Süden weht, sagt ihr, es wird heiß. Und ihr habt recht, ihr Heuchler. Aus den Zeichen am Himmel oder auf der Erde könnt ihr das Wetter vorhersagen. Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor euren Augen geschieht? Jesus nimmt so ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag seiner Zuhörer. Er sagt, dass es sie keine Mühe haben, anhand der Wolken, wenn die aufziehen, zu erkennen, oh, da gibt es heute Regen. Oder wenn der Wind von Süden her weht, das war immer ein heißer Wind, da wussten sie eigentlich automatisch, heute wird ein heißer Tag. Und jedes Kindergartenkind in Israel konnte damals schon problemlos voraussagen, was diese zwei Zeichen bedeutet. Und Jesus' Vorwurf ist es nun, dass wenn sie schon solche einfachen Wetterphänomene voraussagen können, warum können sie dann nicht erkennen, dass der, der gerade vor ihnen steht und spricht, Jesus selbst, dass der Messias ist? Sie kennen alle Prophetien über den Messias ganz genau. Das haben sie von Kindesbeinen an gelernt, in ihrer Schule, die sie hatten und so weiter. Der Messias soll Gelähmte heilen und er soll Blinde heilen, er soll geistlich arme Menschen, geistlich hungernde Menschen das Evangelium predigen. Das alles sind viele Zeichen, die wussten sie. Und Jesus macht das alles. Er macht es. Und er belegt damit, ich bin der, von dem das Alte Testament die ganze Zeit erzählt. Es ist so offensichtlich, dass Jesus genau der ist, der vom Alten Testament immer vorhergesagt wird. Und weil das so eindeutig ist, stellen einige Juden, die das geschnallt haben, so eine rhetorische Frage. Davon berichtet dann Johannes. Da heißt es, viele seiner Zuhörer im Tempel aber begannen an Jesus zu glauben und sagten, der Christus kann wohl kaum mehr Wunder vollbringen als dieser Mann. Also ihre Erkenntnis ist, das ist Jesus, ist der Messias. Also, da gibt es niemanden, der mehr Wunder getan hat und tun kann. Das ist so eindeutig, wir müssen an den glauben. Jesus bezeichnet seine Zuhörer deswegen als Heuchler, weil sie ohne viel Mühe erkennen müssten, dass Jesus der Messias ist. Aber aus welchen Gründen auch immer wollen sie das nicht. Es ist wichtig, dass sie es nicht wollen, nicht können, nicht wollen. Sie lehnen Jesus ganz bewusst ab. Nur deswegen wird Gottes Gericht sie erbarmungslos treffen, weil sie es nicht wollen. Jemand sagte mal den treffenden Satz zu diesem Abschnitt. Sie können die Wolken zwar richtig einschätzen, verpassen aber den Himmel, der vor ihnen steht. Jetzt wird's spannend. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit schön bei den Juden geblieben, damalige Zeit. Aber was Jesus hier sagt, hat einen sehr allgemeinen Anspruch. Jesus fordert jetzt nicht nur die Menschen aus, die damals Juden waren, sondern alle Menschen spricht er an. Alle, auch die Heiden. Sie sollen auch Jesus erkennen und aufnehmen. Und er sagt, alle haben eigentlich genügend Zeichen, anhand denen sie Jesus erkennen können. Das ist ein Universalanspruch, den Jesus erhebt. Und ich finde, es ist nicht so einfach zu akzeptieren, dass die Menschen, denen Jesus damals das sagte, die Voraussetzung mitbringen, um zu erkennen, dass das leuchtet uns ein. Die damalige jüdische Gesellschaft war religiös und die konnte deswegen auch das, was Jesus sagt, sofort verstehen. Und in unserer Gesellschaft war das vielleicht vor 50 Jahren auch nochmal so. Aber heute? Wie ist das mit den Leuten heute? Viele haben überhaupt keine Ahnung mehr, wer Jesus überhaupt ist. Und selbst wenn Jesus vor ihren Augen Wunder vollbringen würde, dann würden sie sagen, oh, das ist ja ein toller Guru oder das ist ein Wunderheiler. Aber erkennen würden sie auch lange nicht, dass das Gott ist. Und trotzdem bleibt diese Forderung von Jesus bestehen. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser Forderung Jesus, dass jeder, ob er jetzt den Kontext von Jesus verstanden hat oder nicht, richtig interpretieren kann? Und wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Wir müssen uns erstmal bewusst werden, dass jeder Mensch auf Gottes Ebenbild oder zu Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Das heißt unter anderem, dass jeder Mensch, ob er sich das bewusst ist oder nicht, den tiefen Wunsch in sich trägt, wieder in die Beziehung, in die Gemeinschaft zu Gott eintreten zu können. Der Sündenfall, der das zerstört hat, die Beziehung, der ist vorhanden. Die Beziehung ist zerstört. Aber was nicht zerstört ist, bei jedem Menschen, ist die tiefe Sehnsucht, diesen Gott wieder in die Gemeinschaft zu treten. Und erst dann, wenn er mit Jesus lebt, dann wird dieser Mangel in seinem Herzen gefüllt. Erst dann bekommt er das Gefühl, endlich bin ich vollkommen. Ich bin angekommen, wo ich jahrelang gesucht habe und wusste nicht, was ich suche. Dass das wirklich so ist, dass Menschen, so empfinde ich das, alles Mögliche anstellen, damit sie diesen Seelenfrieden bekommen, das ist mir bewusst geworden oder wird mir bewusst, wenn ich Bekehrungsgeschichten höre. Ich liebe Bekehrungsgeschichten und deswegen im Internet höre ich mir das oft an. Ich habe bestimmt hunderte von Bekehrungen gehört. Und das Spannende ist, dass obwohl diese ganz unterschiedlichen Menschen mit ihren jeweiligen Hintergründen alle eins gemeinsam haben. Sie sind auf der Suche nach Gott, ob sie das wissen oder nicht. Das können Drogen- und Alkoholsüchtige sein, Menschen aus anderen Religionen oder auch Menschen mit Okkulten, die sich im Okkultismus oder Esoterik verstrickt haben. Das können Menschen sein, die versucht haben, durch Geld, Erfolg, Macht, Partys, Beziehungen oder sonstigen Dingen so ihr Loch zu füllen. Alle, ob bewusst oder unbewusst, waren auf der Suche nach Gott. Doch erst als sie dann Jesus gefunden haben, beschreiben alle dasselbe. Sie sagen, ich suche nicht mehr. Meine Sucht wurde gestillt. Ich habe das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, gefunden. Der Frontmann der englischen Rockband Oasis, Liam Gallagher, der hat sich mit der Frage beschäftigt, wer ist eigentlich Gott? Gibt es Gott überhaupt? Und das hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Und eines Abends musste er raus in seinen Garten gerannt sein und hat zum Himmel geschrien, Gott, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Jeder Mensch, egal ob er ein Jude vor über 2000 Jahren war oder ein heutiger Grünberger, jeder ist auf der Suche nach diesem wahren Gott. Und so wie Jesus damals den Menschen deutlich gemacht hat, dass sie nur die Zeichen der Zeit richtig deuten müssen, so sagt er auch jeden Menschen heute. Du musst nur deine Augen aufmachen von den Zeichen, die hier deutlich sind, damit du erkennst, dass du mich brauchst. Und jetzt kann man fragen, was sind denn das für Zeichen, die Gott uns schickt? Und da möchte ich einfach noch mal etwas vorausschicken, was Paulus sagt im ersten Kapitel des Römerbriefes. Das macht nun mal deutlich, wie er das beurteilt. Und er spricht das zu damaligen Christen, die in Rom leben, die keinen, also das waren dann Heiden. Und die ganze Gesellschaft, in der sie gelebt haben, Rom war eine heidnische Gesellschaft. Und er spricht diese Worte rein. Er spricht das nicht zu den Juden, sondern er spricht das zu Heiden. Er sagt da, dabei gibt es vieles, was die Menschen von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Er sagt, in der Schöpfung, wenn wir hineinschauen, ist das schon eine Realität, die wir wahrnehmen. Das ist ein Zeichen Gottes. Bis heute hat man noch nicht verstanden, wie letztendlich ein Auge funktioniert. Und es gibt in der Astronomie Dinge, die sind so verrückt, dass man sagt, Abstand Sonne-Erde, das ist nicht Zufall, das ist so. Also gibt es eine ganze Abhandlung von Molekülen, die wie, was, ich, wo sind, übersteigt einen Horizont. Aber das sind Sachen, wo man sagt, das ist so logisch, dass es einen Gott gibt. Es gibt keinen Zufall, dass irgendwas da entstanden ist. Und die Menschen gehen dann, weil sie das nicht wahrhaben wollen, so wie Paulus es schreibt, sie sagen, sie schaffen sich Götzenstatuen von Menschen, Tieren und so weiter. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Menschen in ihrer Sehnsucht nach Gott machen alles Mögliche. Sie machen sich selbst zu Gott, sie machen ihr Geld zu Gott, ihre Arbeit und was weiß ich, weil sie denken, dieser Gott gibt mir diesen Frieden. Und anstelle, dass sie erkennen, diese Symptome, die ich habe, diese Sucht, diese Sehnsucht, dass sie nicht gestillt wird, da haben wir falsche Götter. Wir müssen den wirklichen Gott suchen. Für mich gibt es auch noch andere Zeichen, die Gott heute schickt. Das sind für mich zum Beispiel Beerdigungen. Wenn wir vor einem offenen Grab stehen, dann werden wir nicht nur mit dem Ableben dieses Menschen konfrontiert, sondern wir werden mit unserem eigenen Lebensende konfrontiert. Und ich bin mir sicher, dass jeder Atheist sich in dem Moment fragt, gibt es vielleicht doch nicht was nach dem Tod? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Wo komme ich hin? Oder auch Krankheiten oder andere Schicksalsschläge, die können solche Zeichen sein, dass man nach dem tieferen Sinn fragt. Vielleicht fragt, gibt es Gott vielleicht doch? Oder ich denke an die vielen Shows und die medialen Plattformen, wo Menschen angefangen von Kindern bis zu Rentnern, die diese Möglichkeit nutzen, sich selbst darstellen zu können. Und je mehr Likes und Zustimmung sie bekommen, desto größer meinen sie, ja, desto mehr wert bin ich. Da steckt so eine unbeschreibliche Sehnsucht, geliebt zu werden. Und das ist für mich eine Ausdruck, sie schreien nach Jesus. Sie brauchen eigentlich den, der ihnen wirklichen Wert geben kann. Und das sind für mich auch Zeichen. Oder wenn wir die momentane Weltlage anschauen, dann scheint ja alles aus den Fugen zu geraten. Nichts, was mal Bestand hat, hat heute noch Bestand. Und es ist verrückt, wie Politiker agieren, das wisst ihr alle selbst. Und ich kenne keinen Menschen, den das momentan kalt lässt. Keinen. Alle Menschen suchen nach Sicherheit und Frieden, aber ihre bisherigen Hilfsmuster funktionieren nicht mehr. Auch für mich ein Zeichen, dass Gott sagt, jetzt such doch mal weiter, wo kriegt ihr wirklich Sicherheit? Ihr findet die nicht in dieser Welt, nicht in der NATO, nicht im militärischen Aufrüsten, nicht. Ihr findet es nur bei mir. Der große irische Schriftsteller und Professor für Literatur, unter anderem auch in Oxford, C.S. Lewis, der war damals Atheist und wurde Christ, der hat gesagt zu den Zeichen, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht durch unser Gewissen und er ruft laut in unseren Schmerzen. Sie sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Jesus fordert jeden Menschen dazu auf, dass er die Zeichen, die er schickt, erkennen soll und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen soll. Unser Auftrag als Christen, die wir die Wahrheit kennen, ist es nun, Menschen zu helfen, Christus zu finden. Das ist unser Auftrag. Und der Mensch, der bei dir auf der Arbeit ist oder der jetzt, den du als Nachbarn hast oder wer auch immer, der muss es erfahren. Und du, dich gebraucht Gott, das ist das fast Fantastische, er braucht dich, Gott, er gebraucht dich, damit du ihm das weitersagen kannst. Das ist unser Auftrag. Deswegen sagt Jesus, geht in alle Welt. Nachdem es jetzt also deutlich gemacht, dass jeder Mensch eigentlich erkennen müsste, dass er der Retter da ist und dass sie sich für ihn entscheiden müssen, mit ihm zu leben. Und dass es wirklich wichtig ist, sich für ihn zu entscheiden, macht er jetzt in einem weiteren Bild deutlich, wie unvernünftig es ist, die Chance, die Gott uns lässt, nicht anzunehmen. Und dann geht es jetzt Gottes Liebe als Chance, dass wir das verstehen. Jesus fordert ja auf, dass wir Zeichen der Zeit richtig deuten sollen, damit wir jetzt unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung bringen. Wenn wir es noch nicht haben, anzufangen, wenn wir mit ihm leben und es ist nicht in Ordnung, wieder in Ordnung zu bringen. Und dann sagt er, warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist? Und mit anderen Worten sagt Jesus, warum braucht ihr nochmal von mir einen Anstoß, damit ihr endlich erkennt, in welcher Gefahr ihr hier lebt. Ihr seid nicht selbst in der Lage, den richtigen Weg zu erkennen. Ihr wisst es doch, warum handelt ihr nicht danach? Um das dann deutlich zu machen, wie gefährlich dann eine Gleichgültigkeit ist, zu sagen, ach, das ist mir egal, was Jesus sagt, beschreibt Jesus nun folgendes Bild. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setze alles daran, dich noch auf den Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst zerrt er dich vor den Richter, der wird dich verurteilen und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis stecken. Und ich sage dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Es ist doch ganz klar, wenn wir bei jemandem ganz hohe Schulden haben, dann werden wir versuchen, diesen Geldbetrag wieder zurückzuzahlen. Denn wenn wir das nicht machen, dann wird uns derjenige, bei dem wir etwas schulden, irgendwann anklagen und er wird uns auch vor Gericht zerren. Und dann können wir davon ausgehen, dass wir hundertprozentig eine lange Haftstrafe bekommen. Was will Jesus damit sagen? Er überträgt das auf unser Leben, unsere Beziehung mit Gott. Wir gehen alle auf dieses Endgericht zu, das dann kommt, das Jüngstgericht, wenn Jesus wiederkommt. Wir alle. Und dann wird Gott, der Gericht, der Richter, uns beurteilen und verurteilen. Jede einzelne Sünde, die wir je begangen haben, die nicht bereinigt ist, werden wir aufgezählt bekommen. Und dann wird Gott uns auffordern, mach das wieder gut. Und wir werden sofort merken, das können wir nie bezahlen. Unbezahlbar. Jesus spricht hier von der letzten Münze. Und das bedeutet, das ist damals Lepton gewesen, eine Kupfermünze, das ist die kleinste Währung, übertragen mit uns auf unsere heutige Zeit 1 Cent. Und Gott ist so genau und sagt, du musst bis zum letzten Cent alles zahlen. Wenn du nicht kannst, gibt es Strafe. Und weil wir dann natürlich schnallen, dass unsere Schuld, unsere Sündenschuld so unbezahlbar ist, werden wir für immer in die Hölle kommen. Wie unmöglich unsere Freilassung ist, das macht Jesus deutlich, wenn er sagt, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen. Jesus gebraucht hier die stärkste Verneinung, die man im griechischen Neuen Testament gebrauchen kann. Das ist eine absolut doppelte Verneinung. Es ist undenkbar, absolut undenkbar. Es ist keine Chance, dass du diesen Ort je wieder verlassen wirst, wenn du nicht alle Schuld bezahlt hast. Aber das haben wir hoffentlich bekannt, wir haben begriffen, es hat jemand für unsere Schuld bezahlt, schon lange bezahlt. Jesus selbst, Paulus sagt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du, wenn du vor Jesus oder vor Gott stehst, nicht verurteilt. Du wirst freigesprochen. Du wirst nicht verurteilt, du wirst freigesprochen. Du bist durch das Gericht hindurchgekommen. Und das müssen wir uns denken. Und deswegen sagt Jesus so eindeutig, sei dir bewusst, solange du jetzt hier noch lebst, bring alles in Ordnung. Bring das Verhältnis mit mir in Ordnung. Entscheide dich für mich heute. Du weißt nicht, wann du stirbst. Du weißt nicht, dass ich im nächsten Moment wiederkommen kann. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, wir wissen es nicht. Und das ist eine liebevolle Einladung für uns. Was es bedeutet, alle unsere Schulden vergeben zu haben, das ist mir durch ein Beispiel sehr eindrücklich bewusst geworden, ein erfundenes Beispiel, das mir jemand vor vielen Jahren, schon Jahrzehnten erzählt hatte. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich finde das gut und ich erzähle es euch gerne nochmal. Und derjenige sagt zu mir, Björn, stell dir vor, wenn du stirbst, dann kommst du vor das jüngste Gericht. Und mit dir sind alle Menschen, die es je auf dieser Erde mal gegeben hat, mit versammelt. Und ihr steht dann alle vor dem Thron Gottes. Und dann wird von jedem einzelnen Menschen, auch von dir, der Lebensfilm abgespielt. Und das ganze Leben, das du geführt hast, von Geburt an bis zu deinem Tod, wird dann allen gezeigt. Und da wird alles gezeigt. Jede Einzelheit, die du erlebt hast, wird gezeigt. Alles, was du an guten Dingen getan hast, aber auch an allen schlechten. Und für jede einzelne Sünde, die du getan hast, wird man dann sehen. Auch von der, die du nicht weißt, aber die auch keine andere bisher weiß. Jede Sünde wird gezeigt. Und weißt du, wenn du mit Jesus lebst, dann passiert etwas Fantastisches. Dort, wo du eigentlich deine Sünden in dem Film sehen müsstest, ist dann auf einmal eine weiße Leinwand. Und wenn der Nachbar dich fragt, hier, sag mal Björn, was sind das für viele weiße Stellen bei dir, da im Film, in deinem Lebensfilm, wo sind die denn? Dann darfst du ihm antworten, das waren meine Sünden, aber die hat Jesus komplett ausgelöscht. Jesus kommt wieder. Und das soll uns keine Angst einjagen, das soll uns freuen. Wir dürfen uns freuen, dass er wiederkommt. Und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und deswegen fordert Jesus, bringt das in Ordnung, kommt wieder zurück. Und wir dürfen dann, wenn er kommt, dem Gericht Gottes vorbereitet sein. Und wenn wir mit ihm leben, dann passiert das nicht wie beim Finanzamt, das für uns fordert, zahl bis zum nächsten Moment. Sondern es ist so, wie ich am Anfang geschrieben habe, alles vergeben. Alles ist weg. Kein Cent müssen wir mehr zurückzahlen, unsere Sünde, weil alles, egal wie hoch ist, alles beglichen ist. Und das ist, wie ich finde, unverdiente Liebe und Gnade Gottes uns gegenüber. Amen.